Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Im Nahen Osten gab es schon vor Jahrtausenden Handelsrouten, die zu den wichtigsten der Welt gehörten. Die Nabatäer zum Beispiel brachten Gewürze vom Persischen Golf über die Wüste des heutigen Jordaniens und Israels bis nach Gaza. Jener Persische Golf, der von manchen auch Arabischer Golf genannt wird, ist heute eine wichtige Schifffahrtsroute für Öl. Und im Himmel über der Region reihen sich hunderte Großraumflugzeuge aneinander und verbinden die Kontinente. Wenn es im Nahen Osten zu Krisen, Kriegen und Eskalationen kommt, dann hat das Zeug, die gesamte Weltwirtschaft zu treffen. Wird es so kommen nach dem Angriff Irans auf Israel? Das schauen wir uns in dieser Sendung genauer an. Und außerdem bis 14 Uhr, warum es bei der spanischen Kaufhauskette El Corte Inglés deutlich besser läuft als bei Galeria Karstadt Kaufhof und warum es bei Autos mit sogenannter Keyless-Technik ein Diebstahlrisiko gibt. Natürlich treffen die Spannungen im Nahen Osten Anlegerinnen und Manager weltweit nicht aus heiterem Himmel. Der Krieg zwischen Israel und der Hamas begann mit den Terrorangriffen der Hamas am 7. Oktober. Der Nahostkonflikt ist Jahrzehnte alt und auch den sogenannten Schattenkrieg, der längst keiner mehr ist, zwischen Israel und dem Iran, den gibt es schon länger. Bislang zeigte sich die Region vergleichsweise widerstandsfähig bei so viel Gewalt, Kriegen und Krisen, von den menschlichen Tragödien abgesehen, wirtschaftlich widerstandsfähig. Auch die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, die hielten sich bis zuletzt in Grenzen. Die Frage ist, bleibt das so? Mischa Erhardt berichtet.
Es ist keine Frage. Seit dem Wochenende und dem Angriff Irans auf Israel hat sich die Lage im Nahen Osten deutlich verschärft.
Natürlich habe ich Sorgen, wenn ich mir erst den Nahen Osten anschaue,
sagt der Chefvolkswirt der ING, Carsten Jeski.
Nicht nur aufgrund dieser ganzen geopolitischen Konflikte, sondern auch wirklich greifbarer Unsicherheit bei Handelswegen, greifbarer Unsicherheit beim Ölpreis und damit halt ein neues Risiko für die Weltwirtschaft.
So hatten die iranischen Revolutionsgarden einige Stunden vor dem Angriff auf Israel bereits ein Frachtschiff der Reederei MSC im Golf von Oman beschlagnahmt. Der offizielle Grund? Missachtung internationaler Regeln und eine mangelnde Reaktion gegenüber iranischen Behörden. Aber auch die Verbindung nach Israel, denn das Schiff fahre unter portugiesischer Flagge für ein Unternehmen, das einem, so wörtlich, zionistischen Kapitalisten gehöre. Irina Häsler, Mitglied der Geschäftsleitung und Sicherheitsexpertin beim Verband Deutscher Reeder.
Ganz klar kann man sagen, dass momentan die Lage sehr angespannt ist, was die Sicherheit der Seewege betrifft. Insofern ist es für uns definitiv eine Verschärfung der Situation, insbesondere die Ereignisse vom letzten Wochenende.
Doch bereits vorher war es im Roten Meer zu Angriffen auf Handelsschiffe von Houthi-Rebellen gekommen, sodass Reedereien weite Umwege in Kauf nehmen müssen, um die Krisenregion Nahost zu umschiffen.
Wenn Sie auf die europäischen und die deutschen Reedereien blicken, so lässt sich schon feststellen, dass eigentlich fast jeder umroutet, so nennen wir das, ums Kap der guten Hoffnung. Der Seeweg dauert natürlich 10 bis 14 Tage länger. Vereinzelt wird diese Passage noch genutzt, auch von europäischen Reedereien. Das ist aber die absolute Minderheit.
Dabei sind der Golf von Oman und die nur 55 Kilometer breite Straße von Hormuz eine der wichtigsten Handelsrouten für die internationale Seeschifffahrt, vor allem was den Rohstoffhandel betrifft.
Wir hatten ja jetzt seit Dezember eigentlich die Probleme im Suezkanal. Das ist jetzt im Vergleich zur Straße von Hormuz ein Kindergarten. Die Straße von Hormuz ist viel wichtiger für die weltweiten Handelswege. Es ist nochmal auch viel wichtiger auch für Rohstoffe, für die Öltransporte. Wenn sich jetzt dieser Konflikt wirklich noch weiter zuspitzt, dann müssen wir davon ausgehen, dass der Ölpreis deutlich wieder über die 100 Dollar pro Barrel Marke steigen wird. Es könnte sogar sein, dass wir die 120 oder 150er Marke dann knacken.
So Carsten Jeski. Zum Vergleich, heute liegt der Ölpreis für die wichtigsten Marken im internationalen Handel zwischen 85 und 90 Dollar pro Fass oder Barrel. Der Iran ist ein bedeutender Lieferant von Rohöl für die Weltwirtschaft. Seit Inkrafttreten von Wirtschaftssanktionen gegen Teheran seitens der USA im Jahr 2018 haben sich die Rohölexporte des Landes Analysten zufolge im Lauf des letzten Jahres in etwa verdoppelt. Insbesondere in Richtung China sind die Ölausfuhren angestiegen, nachdem die Ölflüsse aus Russland infolge von Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges verlangsamt oder in andere Weltregionen umgelenkt wurden. Sollte der Konflikt im Nahen Osten weiter eskalieren, dürfte insbesondere der Ölpreis ansteigen. Es würden sich aber auch Handelswege weiter verlängern und damit die Preise in den Lieferketten etwa durch höhere Frachtraten wieder ansteigen.
Ein Beitrag von Mischa Erhardt war das. Die Lage im Nahen Osten nach dem iranischen Angriff auf Israel, das wollen wir vertiefen und das machen wir mit Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Claudia, gestern noch viele Prognosen, von manchen zumindest, dass die Ereignisse dem DAX ordentlich einen mitgeben würden, dem deutschen Aktienindex. Aber so ist es nicht gekommen. Was ist da los?
Ja, das ist richtig. Der DAX heute sogar deutlich im Plus, fast 1% höher, steht er bei 18.106 Punkten, obwohl man eigentlich das Gegenteil erwartet hätte. Stefan Risse ist zu Gast von der Fondsgesellschaft Akatis. Herr Risse, kann man jetzt daraus den Schluss ziehen, alles, was da im Nahen Osten passiert, nicht so schlimm?
Wenn man sich anguckt, was am Wochenende passiert ist, dann muss man ja sagen, der Iran hat die Karten aufgedeckt und damit ist eine ganze Menge Sicherheit oder Unsicherheit aus dem Markt gegangen, denn man hatte ja immer Angst vor einer Eskalation, gesprochen wurde von einem Flächenbrand. Nur es sieht ja nun so aus, als sei die militärische Potenz des Irans relativ begrenzt oder umgedreht die militärische Omnipotenz der Israelis und seiner Verbündeten. Geschosse eben durch entsprechende Abwehr schon überhaupt vor Eintreten in den Luftraum von Israel abschießen zu können. So groß, dass so ein richtiger Flächenbrand, so ist jetzt die Sicht nach dem Wochenende, wohl gar nicht entstehen kann, weil der Iran gar nicht die Mittel hat.
Welche Bedeutung haben solche militärischen Auseinandersetzungen denn für die Finanzmärkte?
Es war in dem Beitrag davor schon von der menschlichen Tragödie gesprochen worden. Das muss man ganz sicherlich für den Gaza-Konflikt nehmen. Aber wenn man nur den Gaza-Konflikt, also den Krieg, den Israel jetzt im Gazastreifen hat, mit der Hamas nehmen, dann hat das weltwirtschaftlich keine Auswirkung. Israel ist als Volkswirtschaft nicht so groß. Gaza hat kein Öl. Da spielt es keine Rolle. Das wird immer erst dann relevant, wenn, ich sag mal, volkswirtschaftlich relevante Preise oder Größen getroffen werden. Und das ist im Wesentlichen in der Region dann eben der Ölpreis. Wenn der in die Höhe schießt, das lässt die Inflationsraten nach oben schießen, dann verändert das Ganze weltwirtschaftlich etwas. Solange das nicht passiert, ist das eben ein regional begrenzter Konflikt, eine menschliche Tragödie, aber ohne Auswirkungen auf Wirtschaft und Börse.
Worauf konkret reagieren denn die Finanzmärkte?
Wenn der Ölpreis anzieht, dann müssen Unternehmen mehr aufwenden für Energie. Wenn der Ölpreis ansteigt, steigt in der Regel auch der Gaspreis an, müssen Haushalte mehr für Öl und Gas ausgeben. Das heißt, sie können weniger ausgeben für anderes, ja, für andere Konsumgüter. Und das lastet dann eben auf der Konjunktur. Und es ist natürlich auch ein politisches Machtmittel. Früher hatte die OPEC ja noch eine ganz andere Macht und konnte quasi die westliche Welt so in den 70er, 80er Jahren erpressen. Dann hat das natürlich geopolitisch auch noch möglicherweise Einfluss. Aber aktuell ist es einfach so, es geht um den Ölpreis, es geht um den Einfluss auf die Inflation. Die ist noch nicht wieder bei 2%, wie die Notenbanken wünschen. Es wäre sehr ungelegen, wenn jetzt über den Ölpreis ein erneuter Inflationsanstieg passieren würde.
Was politisch, was militärisch passiert, ist ja nur ein ganz kleines Mosaiksteinchen. Sie haben es eben kurz angesprochen. Wir haben lange Zeit über Zinsen gesprochen. Werden solche Themen, solche Bereiche auf einmal ausgeblendet?
Naja, an der Börse machen nicht die Nachrichten die Kurse, wenn man ganz ehrlich ist, sondern die Kurse machen die Nachrichten. Und wir reden über Zinsen und Zinssenkungen und Zinssenkungsfantasie, wenn das zu den steigenden Kursen passt. Und wenn das nicht zu den steigenden Kursen passt, weil die Kurse fallen, dann reden wir über steigende Ölpreise und über Konflikte im Nahen Osten. Das ist schon so ein bisschen so. Aber Zinsen sind eine relevante Größe für Aktien. Und deswegen sollte man sie nicht aus dem Auge verlieren. Und da sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, dass die Zinsen erheblich angehoben worden sind in der Vergangenheit und dass sich das in der Regel auf Realwirtschaft und auf Börsen mit Zeitverzögerung auswirkt.
Und kurz zum Schluss, wenn Sie die Entwicklung an den Börsen einschätzen müssen, worauf achten Sie?
Wir gucken uns vor allem Unternehmen an, denn der DAX-Kurs kommt ja zustande dadurch, dass da eben 40 Unternehmen sind, die möglicherweise operativ gut arbeiten. Und wir schauen uns eigentlich nicht die Börsen an, wir schauen uns die Unternehmen an und gucken, können die auch bei widrigen Bedingungen im Nahen Osten bei einem hohen Ölpreis immer noch Geld verdienen und dann investieren wir.
Sagt Stefan Risse von der Fondsgesellschaft Akatis.
Wir bleiben bei Krisen und Kriegen, betonen nochmal, dass wir die Menschen, die sind das Wichtigste, natürlich im Blick haben. Aber es geht um viel Geld, es geht um die Weltwirtschaft, es geht um Aktienkurse. Und ja, es geht bei Kriegen und Krisen auch um Rüstungshersteller. Das haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen. Wie schaut das heute aus?
Auch heute steigen die Kurse. Aktien von Hensoldt, von Rheinmetall, Rheinmetallpapiere beispielsweise 1,4% im Plus. Aber das ist nicht erst seit heute so.
Und auch über diesen Wert wollen wir nach der Eskalation im Nahen Osten genauer sprechen. Wie entwickelt sich der Goldpreis?
Gold gilt ja also etwas wie ein sicherer Hafen in turbulenten Zeiten, einfach weil es eine andere Art von Währung ist. Wir haben zuletzt immer wieder neue Rekordstände gesehen. Die Feinunze kostet aktuell $2,357,84. Also immer noch teuer, aber kein Rekord.
Samsung und Apple kämpfen seit Jahren um den Spitzenplatz bei verkauften Smartphones. Und laut einer Analysefirma haben jetzt die Koreaner wieder einen Vorsprung.
Sie haben knapp 21% der weltweit verkauften Geräte. Die iPhones lagen bei 17,3% Marktanteil. Der Markt insgesamt wächst wieder, der Smartphone-Markt. Ja, man merkt, ob und wann beispielsweise neue Modelle auf den Markt kommen. Wir hatten wegen des Corona-Lockdowns immer wieder Lieferverzögerungen. Das alles aufzuholen, auszugleichen, das dauert ein bisschen.
Und wir schauen zum Schluss noch auf den Euro-Kurs und den Anleihemarkt.
Der Euro wird mit $1,0660 gehandelt und die Umlaufrendite ist unverändert bei 2,43%.
Claudia Werle war das an der Börse in Frankfurt am Main. Und wir bleiben noch beim Thema. Anleger, die Aktien kaufen, hoffen auf mindestens zwei Dinge. Auf steigende Kurse und auf satte Dividenden. Mit denen können Unternehmen ihre Aktionäre an Gewinnen beteiligen. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz kommt nun in einer neuen Studie zum Ergebnis: Deutsche Konzerne schütten so viel an Dividenden aus wie nie zuvor. Bianca von der Au berichtet.
Trotz zum Teil sinkender Gewinne werden die DAX-Konzerne insgesamt in diesem Jahr erneut eine Rekordsumme an ihre Aktionäre ausschütten. Das ergibt die jüngste Auswertung der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW. Demnach werden die 160 in DAX, MDAX und SDAX gelisteten deutschen Aktiengesellschaften in diesem Jahr rund 62,5 Milliarden Euro an ihre Aktionäre auszahlen. Der Vorjahreswert werde damit um 1,6% übertroffen. Das sei der dritte Dividendenrekord in Folge. Allein die 40 DAX-Konzerne schütten nach Berechnungen der Beratungsagentur EY insgesamt 53,8 Milliarden Euro an die Aktionäre aus. Ein Plus von 2,4% gegenüber dem Vorjahr. Nach Einschätzungen von DSW-Studienautor Christian W. Röhl lasse die neue Bestmarke keine Rückschlüsse auf die Gesamtlage der deutschen Wirtschaft zu, sondern resultiere primär aus der Stärke der global aufgestellten DAX-Konzerne. Top-Zahler im DAX sind laut DSW-Analyse in diesem Jahr Mercedes-Benz mit 5,5 Milliarden Euro und der Münchner Versicherungskonzern Allianz mit einer Ausschüttungssumme von 5,4 Milliarden Euro. Die wichtigsten Treiber der diesjährigen Dividendensaison sind laut DSW-Dividendenstudie die Autowerte sowie Banken und Versicherungen. Bei den kleineren und mittleren Firmen hebt nicht einmal die Hälfte die Ausschüttungssumme an. Jedes fünfte Unternehmen aus MDAX und SDAX lasse die Aktionäre sogar leer ausgehen.
Das war ein Beitrag von Bianca von der Au. Ein Investorenteam will es nochmal wissen oder zeigen und verspricht erneut die Rettung von Galeria Karstadt Kaufhof. Das war die Meldung von vergangener Woche. Schon mehrfach musste die Kaufhauskette Insolvenz anmelden und es gibt jene, die abwinken und sagen: Kaufhaus, die fetten Jahre sind vorbei. Doch ein Blick nach Spanien zeigt, dass Kaufhausketten auch im Jahr 2024 erfolgreich sein können. Franka Welz über El Corte Inglés.
El Corte Inglés ist eine Institution in Spanien. Aus den Innenstädten sind die Kaufhäuser mit dem markanten grünen Schriftzug nicht wegzudenken. Einzig der Name erinnert noch an den eleganten Schneiderladen in Madrid, den der Gründer der Warenhauskette 1935 gekauft und über die Jahre zu einem vergleichsweise krisenfesten Imperium ausgebaut hat. El Corte Inglés, sagt Paco Lorente von der ESIC Business School, habe oft schwierige Zeiten überstanden. In denen die Konkurrenten viel aggressiver waren. Zeiten, in denen Verbraucher sich verändert haben. Es gab Höhen und Tiefen. 2008 etwa hat das Unternehmen rund 47% weniger verdient als im Vorjahr. Wegen der Finanz- und Wirtschaftskrise war der Konsum in Spanien eingebrochen. Auch die Pandemie hat El Corte Inglés vergleichsweise gut überstanden. Markenexperte Paco Lorente sieht den Haupterfolg und die Langlebigkeit des Konzerns darin, dass er Vertrauen ausstrahle. Das Vertrauen und auch der Erfolg liegen zum einen in der breiten Kundenbasis, die das Unternehmen im Laufe seiner langen Geschichte aufgebaut hat, und zum anderen darin, dass Marken heutzutage sowohl im physischen als auch im digitalen Bereich zu El Corte Inglés gehören wollen. Luxusdesignermarken, die man sonst eher vergeblich in Kaufhäusern sucht, sind sich nicht zu fein für eigene Shops in so mancher El Corte Inglés-Filiale. Für kleinere Geldbeutel gibt es aber auch die preiswertere, aber dennoch hochwertige Hausmarke. Und das verfängt, etwa bei dieser 20-jährigen Studentin, die es 2 bis 3 Mal im Monat in eines der Kaufhäuser in der Hauptstadt Madrid zieht. Die Vielfalt der Dinge, die es gibt. Es gibt so viele coole Läden, in denen man sich umsehen und die Preise anschauen kann. Ich liebe es, weil es eine so große Auswahl an allem gibt. Alles an einem Ort, weißt du? Also, ich liebe es. Ein weiterer Kunde, er ist um die 70, pflichtet ihr bei und lobt außerdem den guten Service und die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Tener todos los artículos caros y baratos, buena atención, amabilidad por los empleados y un precio asequible. Ese es el secreto.
Das sei das Geheimnis. Die Häuser sind auf Einkaufserlebnis ausgelegt, weitläufig, laden zum Schlendern und Verweilen ein. Es riecht gut. Und das zahlt sich offenbar weiterhin aus. Im vergangenen Geschäftsjahr hat die Gruppe gut 15 Milliarden Euro umgesetzt und ihr Ergebnis auf fast 1 Milliarde Euro gesteigert. 18% mehr als im Geschäftsjahr davor. Den Löwenanteil dazu steuert weiterhin der Einzelhandel bei, aber El Corte Inglés hat über die Jahre diversifiziert, hat eine erfolgreiche Reisebürotochter, aber auch einen Sicherheitsdienstleister in seinem Portfolio. Gleichzeitig wird der Onlinehandel ausgebaut. Und hier liegt wohl die größte Herausforderung für den Konzern, das legendäre physische Einkaufserlebnis dorthin zu übersetzen, wo die Kundschaft von morgen sich bevorzugt aufhält, ins Digitale.
Dein Beitrag aus Madrid war das von Franka Wels. Die Funktion soll Autofahrern das Leben leichter machen. Bei Keyless-Systemen kann der Schlüssel in der Jackentasche bleiben. Per Funk erkennt das Auto, wenn sich der Fahrer oder die Fahrerin nähern. Das Auto kann geöffnet werden, der Motor startet auf Knopfdruck, der Schlüssel bleibt unangetastet. Doch das System für mehr vermeintlichen Komfort kann bei den Nutzern für ganz schöne Kopfschmerzen sorgen. Laut ADAC können die meisten Systeme von Betrügern missbraucht werden. Das kann dazu führen, dass das schöne Auto von Dieben vom Hof gefahren wird. Marlene Thiele berichtet.
Der Film einer Überwachungskamera, die auf ein Auto gerichtet ist. Plötzlich erscheinen in der Dunkelheit 2 Männer. Während einer halb verborgen neben dem Wagen steht, fährt der andere mit einem Gerät wie mit einer Wünschelrute die Hauswand ab. Dann leuchtet das Auto auf. Beide Männer setzen sich hastig hinein und fahren weg. Das Video, das der YouTuber Tainer am 7. Mai 2023 hochgeladen hat, reiht sich ein in eine Reihe ähnlicher Filme. Egal welches Fabrikat, Autos mit Keyless-Technologie können leicht aufgebrochen werden, sagt Katja Legner vom ADAC.
Man braucht dazu 2 Leute. Eine Person, die das Funksignal vom Schlüssel abfängt und dann verlängert zu einer zweiten Person, die am Auto steht und mit einem Empfangsgerät sozusagen dieses Signal aufnimmt und den Wagen aufsperrt und dann sogar noch starten kann.
Der ADAC hat mehr als 600 Autos mit Keyless-Technologie getestet. Über 90% davon ließen sich leicht knacken. Eine Lösung gibt es nicht.
Und dann behilft man sich, indem man den Schlüssel zu Hause in ein strahlensicheres Etui steckt. Manche legen den auch in den Kühlschrank oder in einen Kochtopf. Das sind natürlich alles nur jämmerliche Hilfskonstruktionen, die auch das System ad absurdum führen. Und das kann nicht die Lösung sein.
Und es gibt noch einen zweiten Trick, sagt Martin Lorenz vom Verband der Automobilindustrie. Einige Täter fangen das Funksignal zu einem früheren Zeitpunkt auf und duplizieren den Schlüssel.
Da gibt es aber dann auch Anzeichen dafür, wenn ich betroffen bin, dass einer versucht hat, meine Codes und Frequenzen auszulesen, dass manche Funktionen im Fahrzeug plötzlich nicht funktionieren, weil das Auto jetzt nicht genau weiß, jetzt habe ich zwei Schlüssel, irgendwas passt gerade nicht. Und plötzlich kann man die Spiegel nicht mehr elektronisch anklappen oder der Scheinwerfer funktioniert nicht, obwohl er voll funktionsfähig ist. Wenn man das feststellt, immer gleich zur Werkstatt des Vertrauens oder zum Händler nachschauen lassen, ob es da verschiedene Angriffsmöglichkeiten gibt.
Das Problem sei den Herstellern bekannt. Einige wenige statten die Fahrzeugschlüssel deshalb jetzt zusätzlich mit Ultraweitbandtechnologie aus, dank der sich erkennen lässt, ob das Funksignal verlängert wurde.
Man kann sich auch die Schlüssel austauschen lassen, auf die neuesten Updates setzen. Oder manche Updates laufen ja auch über Over-the-Air, was man nicht unbedingt mitbekommt. Und man kann sich auch eine komplett neue Schlüsseltechnologie geben lassen von manchen Herstellern, die dann mit dem Auto wieder in Kontakt stehen, wo dann die Frequenzen und die Codes halt regelmäßig wechseln in verschiedenen Zeitabständen. Dass das nochmal temporär begrenzt ist, dass der Schlüssel nur eine gewisse Haltwertzeit hat.
Der ADAC empfiehlt außerdem zusätzliche Hürden, also einen sicheren, gut beleuchteten Parkplatz, eine weitere Wegfahrsperre, Alarmanlage oder einen GPS-Tracker, um das Auto zu orten, falls es doch geklaut wird. Denn das eingebaute Navigationssystem dient normalerweise ausschließlich zum Empfang des GPS-Signals. Wer aber ganz sicher gehen will, dass sein Auto nicht geklaut wird, kann die Keyless-Funktion auch deaktivieren. Bei manchen Modellen geht das ganz unkompliziert, bei anderen hilft der Besuch einer Fachwerkstatt.
Das war ein Beitrag von Marlene Thiele, 13.56 Uhr. Sie hören im Deutschlandfunk die Sendung Wirtschaft am Mittag. Der Angriff des Iran auf Israel am Wochenende ist auch Thema in unserer Wirtschaftspresseschau.
Ob es jetzt der große Krieg zwischen den beiden Ländern wird, lässt sich schwer beurteilen, meint das Handelsblatt aus Düsseldorf. Unberechenbarkeit ist die Konstante dieses komplexesten Konfliktes der Weltpolitik. Entscheidend wird sein, wie Israels Premier Netanyahu reagiert. Besonnenheit gehört nicht zu seinen Stärken. Hoffnungen, dass sich ein Flächenbrand noch verhindern lässt, beruhen darauf, dass eine Eskalation weder im Interesse Irans noch Israels liegt. Die Rheinzeitung aus Koblenz stellt den Einfluss des Bundeskanzlers in den Fokus. Olaf Scholz ist zum richtigen Zeitpunkt in China. Dort liegen viele Schlüssel zur Lösung der globalen Konflikte, ob in der Ukraine oder mit dem Iran. Dass Scholz China dazu bewegen kann, seinen Einfluss geltend zu machen, weil ein Flächenbrand auch die wirtschaftlichen Interessen Pekings belasten würde, ist möglich. Der Einfluss des Kanzlers auf internationalem Parkett ist größer, als man mitunter annehmen kann. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt die Auswirkungen des Konfliktes auf die Weltwirtschaft. Die althergebrachten Vorstellungen einer friedlichen Weltordnung, in der eine globalisierte Wirtschaft gedeihen kann, müssen überprüft werden. Und doch gilt festzuhalten, die Weltwirtschaft hält mehr aus, als man ihr zutrauen mag. Sie ist nicht ohne Blessuren durch die Unwägbarkeiten seit Ausbruch der Pandemie gekommen, aber sie zeigt auch eine beeindruckende Fähigkeit, auf Rückschläge mit neuer Zuversicht zu antworten. So erweist sich die Konjunktur in den Vereinigten Staaten als weitaus robuster als befürchtet. Zudem dürfte der Rückgang der Inflationsraten in einer Reihe von Ländern mehrere Leitzinssenkungen ermöglichen. Von einer Besserung der Weltkonjunktur sollte auch die deutsche Wirtschaft profitieren. Abschließend ein Kommentar zum Jahrestag des deutschen Atomausstiegs. Die Cassandra-Rufe haben sich vorerst nicht bewahrheitet, kommentiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Der erste Winter nach dem Atomausstieg ist vorüber, ohne dass sich Millionen Deutsche bei Kerzenlicht durchs ausgekühlte Haus tasten mussten, weil die Stromversorgung zusammengebrochen wäre. Und der Strompreis liegt im Schnitt auch nicht höher als vor einem Jahr. Im Gegenteil. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass wegen der Krisenlage in zentralen Wirtschaftszweigen zugleich der Verbrauch gesunken ist. Das dürfte die Preisentwicklung stärker beeinflusst haben als der Wegfall der gerade mal 1,4% an Stromerzeugung, die die AKW zuletzt noch zum Strommix beigetragen hatten.
Das war die Sendung Wirtschaft am Mittag hier im Deutschlandfunk. Mehr Wirtschaft gibt's wie immer ab 17.05 Uhr hier im Deutschlandfunk in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Benjamin Hammer. Vielen Dank fürs Zuhören.